Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Fakten und Flurfunk im April 2026. Simone, verrückt, Q1 ist wieder vorbei. Die Perm-Unternehmen haben ihr Quartal 1 hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Den Contract-Unternehmen ist es vielleicht nicht ganz so wichtig in quartalsweise denken, aber alle Perm-Firmen sind hoffentlich gut unterwegs. Wir reden heute über die Marktlage und Fakten und Flurfunk. Simone, ich habe einige interessante Sachen mitgebracht. Es war wieder sehr schwer, die Marktlage zu schreiben, wie letztes Mal schon. Ich habe wieder eine Woche verschoben, weil ich gedacht habe, okay, mal schauen, was sich im Rahmen passiert. Aber nichts Positives ist Großartiges passiert. Same, same, but different. Aber wir haben trotzdem einiges zu besprechen. Wollen wir losstarten?
Ja, machen wir auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich heute auch eine kleine zeitliche Beschränkung. Deswegen wird die Marktlage heute nicht so lang. Deswegen hoffentlich on point und alles das, was offen bleibt, werden wir dann das nächste Mal besprechen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, André, als ich die Marktlage aufgemacht habe, 27 Seiten, wow, das ist wieder voll in depth shit, sage ich mal. Also nicht shit, das war höchst wertschätzend gemeint, aber nice wirklich shit. ganz ganz in die Tiefe. Aber ich habe die erste Zeile gelesen und habe mir gedacht, boah, nee. Die erste Zeile der Staffing-Branche geht im wahrsten Sinne des Wortes der Sprit aus. Und ich so, nein, ich mach zu, alles gut, will ich gar nicht sehen, gar nicht hören, weil meine Wahrnehmung gerade wirklich eine andere ist. Also das ist wirklich spannend auch. Ich habe so viele Berater um mich herum, die wirklich erfolgreich unterwegs sind, wo ich mir denke, es ist nicht nur alles schlecht, aber das ist es ja auch gar nicht. Da gehst du ja in den folgenden 27 Seiten sehr differenziert drauf ein. Deswegen bin ich dann froh, dass du es dann auch irgendwie wieder eingesammelt hast, weil wir müssen ja auch der Realität ins Auge schauen. Und die Realität ist, der Iran hat uns irgendwie in die Karre gefahren. Und den Aufschwung, den wir so latent verspürt haben, so ein bisschen runtergedrückt, ne?
Genau, also nochmal zum Titel, ist natürlich alles auch immer ein bisschen Clickbait, muss man dazu sagen. Aber es ist eine schöne Analogie, der Sprit geht aus, weil die Straße von Hormuz zu ist. Ja. Und das ist ja wie immer, wenn wir drüber sprechen, ist es keine Einzelfallbetrachtung, sondern wir betrachten das große Ganze. Und ja, wir haben auch Mitgliedsunternehmen bei ABSCO, denen geht's gut, die wachsen sogar 15% habe ich gehört. Es sind halt viele, die Großen, und darüber habe ich auch in einem anderen Artikel geschrieben, den Heuschreckenartikel, die halt ein breites Geschäft haben, die vielleicht nicht ihren Schwerpunkt in der richtigen Vertiefung haben. Und ja, du hast recht zu deiner zweiten Aussage. Diese Neuverteilung über die Kuchenstücke, über die wir schon mal gesprochen haben, die wird sich jetzt noch mal ein bisschen verschieben, meines Erachtens nach. Also der Aufschwung in der Staffing-Branche ist jetzt noch mal ein bisschen zurückgestellt. Wir müssen uns weiterhin in der Breite natürlich jetzt weiter so darauf einstellen, dass die Zeiten erstmal so bleiben, wie sie jetzt sind. Ja, wir sind ja nicht in einer Krise in dem Sinne. Das ist ja auch in dem Artikel drin. Wir sind in keiner Arbeitsmarktkrise. Wir bewegen uns ein Stückchen drauf hin. Also 2025 war schlecht, 2026 ist ein bisschen schlechter. Das siehst du in dieser Beverage-Kurve, über die wir auch immer sprechen. Aber wir sind noch weit davon entfernt von der Finanzkrise 2009. Wir sind davon entfernt von der Arbeitsmarktkrise 2006. Also in der Relation gesehen geht es uns immer noch erstaunlich und sehr gut. Und es gibt ja positive Impulse, makroökonomische Impulse. Gut, das BIP-Wachstum ist jetzt nicht mehr so groß, wie es ursprünglich verlautbart war, sondern es wird irgendwas für 2006 zwischen 0,1 und 1,0 Wachstum und für 2007 dann zwischen 1 und 1,5. Das hatten wir besser erwartet gehabt, also das verschiebt sich nochmal. Aber für 2027 sieht es positiver aus. Die fiskalischen Impulse, die hoffentlich nicht für andere Sachen ausgegeben werden, sondern die Sachen, die wir brauchen, die kommen dann auch hoffentlich irgendwann mal an. Und dann sehe ich schon ein kleines Recovery für die Staffing-Branche auch wieder kommen. Und ich überspringe mal diesen ganzen makroökonomischen Teil, weil die Leute, die das lesen wollen, die sollen den lesen. Und nochmal zu den 36 Seiten, Simone, wenn ich das nochmal erwähnen kann. Ich glaube, ich bin jetzt in meiner Maximum
27, oder?
27, ja. In meiner Ausbaustufe angekommen. So wollte ich immer den Marktlager haben. Jetzt wird sie nicht mehr größer. Das ist die Professionalisierung, die ich haben wollte. Es kostet unheimlich viel Zeit, die zu machen. Ich glaube, 8 Stunden habe ich gebraucht, um die dieses Mal zu schreiben. Also ein ganzer Arbeitstag. Und das ganze Quellensammeln davor ist dann nicht mit eingerechnet. Und deswegen ist sie ab diesem Monat auch das erste Mal kommerzialisiert. Das heißt, am Mittwoch erscheint die ja. Und das erste Mal können nicht alle die Marktlage lesen, sondern nur die Absco-Mitglieder oder die Pro-Abonnement abgeschlossen haben. Das heißt, ist leider so, aber auf dem Niveau kann ich das nicht so weiterentwickeln, weiterhin für lau, sondern ihr müsst entweder Absco-Mitglied werden, liebe Zuhörenden, oder das Pro-Abonnement beim stuffingpreneur.de abschließen, um den ganzen Text lesen zu können. Und
Also ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass es wahnsinnig viel Zeit kostet und du hast ja da auch einen entsprechenden Anspruch. Was ich auch gut finde, ist, dass du auch immer wieder neue Impulse in diesen Newsletter oder in die Marktlage mit aufnimmst. Vielleicht ganz kurz noch anzuschließen, du hast ja über positive Themen auch gesprochen und dass wir noch nicht wirklich in der klassischen Krise sind. Ich habe da auch diese eine Zahl, die du auch genannt hattest, dass wir immer noch 8,7% in den Stellenausschreibungen über dem Vor-Corona Wert liegen. Also es ist alles noch soweit in Ordnung, wobei man natürlich auch sagen muss, dass durch den Iran-Konflikt eben es Auswirkungen gibt. Wir haben zum einen das Thema Kaufkraftverlust, Inflation, wir haben das Thema Investitionszurückhaltung Unternehmen und wir haben Wettbewerbsnachteile von energieintensiven Branchen. Ich glaube, gerade dieses Thema Investitionszurückhaltung, das nehmen momentan auch viele Personalberater war. Gespräche, die ich immer wieder führe, sind so im Hinblick auf Kunden beauftragen schon, aber sie überlegen sich sehr genau, wen sie am Ende tatsächlich auch einstellen. Also das heißt, da beobachten wir tatsächlich, dass teilweise eben auch zugunsten niedriger, qualifizierterer Profile einfach Abstriche gemacht werden vom Kunden, dass man sagt, naja, okay, der bringt jetzt zwar nicht alles mit, aber dann spare ich mir am Ende das hohe Gehalt vom Spezialisten und spare mir am Ende die Vermittlungsprovision. Ja, da schieben sich natürlich dann auch immer entsprechende Entscheidungen. Prozesse gehen halt tendenziell länger. Das hast du ja auch, darüber hast du ja auch geschrieben, ne, dass man sagt, eben auch resultierend aus dieser Investitionszurückhaltung, dass ja es da eigentlich auch eine fehlende Entscheidungsbereitschaft auf Kundenseite gibt. Und ein spannender Satz, deswegen bin ich jetzt auf diesen Punkt gekommen, dass du auch immer wieder neue Facetten mit reinbringst. Das gilt Geschäftsmodelle, die auf Volumen ausgelegt sind. In stagnierenden Märkten gewinnt nicht der Schnellste, sondern der Relevante. Also das heißt, wenn ich das jetzt für mich übersetzen würde, schließt es an eine Diskussion mit einer Personalberaterin, die ich neulich in meinem Mentoring hatte, die nämlich gefragt hat, Simone, ich war bisher immer in diesem Spezialisten- und Führungskräftesegment unterwegs und ich observiere, dass Kunden vorsichtiger Geld in die Hand nehmen. Sie schildert eben die Fälle, dass Kunden eben dann lieber auch Abstriche machen und dann doch sich nicht für den Qualifizierteren entscheiden, entscheiden, das Geld für die Agentur nicht auszugeben. Soll ich lieber in die Fläche gehen? Ja, soll ich lieber wieder generischere Profile vermitteln, weil da die Kunden das Geld einfacher ausgeben? Wo ich dann gesagt habe, gerade in der Breite liegen halt momentan auch mehr Bewerbungen vor. Ne? Also das ist dann auch nicht so einfach, wie man sich das denkt. Also das ist auch ein bisschen das, was du dann unter diesem Punkt 3.1 Festanstellung in Deutschland eben auch beschrieben hast, ne? Und was mit diesem Satz dann auch gemeint war.
Genau, also ich würde sagen, psychologisch ist der Reflex auf Unsicherheit nicht Geschwindigkeit, sondern Sicherheit. Ja, also wenn Kunden in unsicheren Segmenten sind, und das sehen wir in der Marktlage, wenn man das liest, Festanstellungsvermittlung ist weiterhin unter Druck, weil Unsicherheit, die Unternehmen, wie du gesagt hast, stellen Entscheidungen zurück oder schieben sie auf. Aber die Entscheidung, die sie machen in der Unsicherheit, die die anstellen wollen, die müssen sie jetzt nicht, natürlich wollen sie die auch schnell machen, ja, aber
Das Wichtigste ist, da bewusst einen guten
Partner finden, der jetzt das Placement machen kann, der jetzt die Sicherheit gibt, den richtigen oder die richtige Kandidatin zu finden. Und diese Beziehung ist das A und O. Und das sehen wir auch, ich habe das diesmal Festanstellungsvermittlung runtergebrochen in drei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist die Hierarchiestufe der zu vermittelnden Position. Das andere ist der Arbeitsmarkt in unterschiedlichen Regionen. Und dann, wie ich das immer mache, Skill. Und du siehst eine Sache, bei der Hierarchiestufe der vermittelnden Position ist es, also die ganzen Executive Search, Personalberater, die mandatsbasiert arbeiten, denen geht es erstaunlicherweise noch sehr gut. Genau aus diesem Aspekt meines Erachtens nach aus ist es ein sehr beziehungsgetriebenes Geschäft. Da geht es jetzt nicht um Volumen und Schnelligkeit, sondern um die richtige Besetzung in der richtigen Schlüsselposition. Und deswegen outperformt die Personalberatung die anderen Festanstellungsvermittlungsbereiche meines Erachtens nach. Einer von den mehreren Gründen.
Ja, wobei auch da, also d'accord, absolut, trotz alledem die Projekte länger werden, ne? Also die Kunden tun sich wahnsinnig schwer, wollen dreimal durchdenken, fünfmal vergleichen und vielleicht hoffen dann doch, ob nicht vielleicht noch über eine interne Quelle was kommt. Jetzt mal rein, ganz, ganz operativ, mal so quergeschossen, vielleicht kannst du dich ja sozusagen von der strategischen Flughöhe mal in die operative nochmal runter begeben. Was würdest du denn den Executive Service beziehungsweise, ich sag's einfach mal, den mandatierten Personalberatern, die jetzt wirklich diese Projekte haben, wo sich Kunden einfach schwer entscheiden können, wo sie sich unsicher auch sind, treffe ich die richtige Entscheidung, Projekte sich deshalb ziehen. Was würdest du denen denn empfehlen, damit Projekte schneller zum Abschluss kommen?
Was ich denen empfehlen würde, damit die Projekte schneller zum Abschluss kommen?
Ja, dass sich Projekte nicht so ewig verziehen und entscheidungsunsichere Kunden sozusagen dann am Ende doch eine Entscheidung treffen, anstatt zu verharren und zu sagen, ich weiß nicht, kommt nicht noch ein besserer um die Ecke?
Ja, also in der mandatsbasierten Beratung arbeitest du ja schon sehr stark mit Timelinien, also wann machst du deine Ident, wann machst du die Longlist, wann machst du die Shortlist, wann machst du die Interviews, wann geht ein Offer raus, wann machst du das Closure, und wenn du da drauf Augenmerk legst und das richtig kommunizierst von Anfang an und versuchst auch von deiner Seite die Timelinien anzuhalten und den Kunden auch immer wieder dazu anhaltest, die Timelinien zu halten, dann ist es wenigstens eine Art, den Prozess zu managen, ja. Die Unsicherheit am Ende des Tages wirst du nicht ganz rausbekommen. Prozesssteuerung.
Ja, also Erwartungshaltungsmanagement, Prozesssteuerung, ne, dass man von vorher schon Klarheit hat zu den Prozesslinien, auch mit dem Kunden dann bespricht, ob er auch bereit ist, sage ich mal, innerhalb von, ich weiß ja nicht, wie lang die Projektdauer ist, 2 Monate, 3 Monate, entsprechend auch eine Entscheidung zu treffen. Oder ob der Kunde sagt, oh ja, also ich meine, wirklicher Zugzwang besteht eigentlich erst in, weiß ich nicht, 8 Monaten oder 10 Monaten. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt in 3 Monaten schon eine Entscheidung treffen will. Ne? Also Konversationen darüber werden wahrscheinlich auch schon aufzeigen, wie schnell der Kunde dann auch mit einem zusammen da vorangehen möchte. Ja. Ja, nee, also spannend dieser Aspekt. Dann hast du ja gesagt, noch 2 andere Aspekte regional. Ich kann mich erinnern, wir hatten das in der Vergangenheit mal gehabt, da war Saarland irgendwie überraschend Nase vorn mit überproportional mehr Stellenausschreibungen. Es waren, glaube ich, auch irgendwie irgendwas um die 5 oder 6% im Vergleich zu Bavü und Bayern, die ja sonst immer so die großen Potenzialregionen sozusagen sind. Aber lass mal die Katze aus dem Sack. Wer ist denn diesmal der Hidden Champion der Regionen?
Berlin ist das neue Bayern, habe ich ja geschrieben. Und das ist schon, das ist toll. Geht es wieder zurück von Berlin nach Bayern, von Bayern nach Berlin? Nein, das ist eine geschichtliche Anekdote. Auf Indeed ist, da kommt der Call, mein Handy nicht gemutet. Ich habe den witzigsten Klingelton
That's
der Welt,
live.
Wird geschnitten.
Oder auch peinlich, je nachdem.
Ja, beides, aber mir ist ja nichts peinlich, Simone, das ist ja meine Stärke. Nochmal zurück, Berlin ist das neue Bayern. In Berlin sind die Stellenausschreibungen in Q4 am stärksten gestiegen im Vergleich zu Restdeutschland, plus 7,7%. Und vor allen Dingen in 2 Sektoren, Gesundheitswesen und interessant Tech-Sektor, ja, IT-Anwendungen plus 17%, Softwareentwicklung plus 12%. Das heißt, der Startup- und Tech-Szene, die ja in Berlin sehr stark sind, fangen an aufzuwachen, was auch wiederum ein positives Signal sein kann, weil wenn das Kapital anfängt zu investieren, wenn das Venture Capital wieder um die Häuser zieht und Geld freimacht und die Leute rekrutieren können, in neue Software, neue Plattformen, in neue tolle Applikationen, dann ist es könnte das ein Vorabtrend sein, weil Berlin ist da jünger und flexibler und mehr techy und mehr future als die klassische Industrie und könnte ein positives Zeichen sein. Müssen wir auf jeden Fall mal weiter beachten, ob das ein Trend ist, der sich dann so in Deutschland dann im Verlauf des Jahres durchträgt. Das wäre doch schön.
Ja, ich glaube, im Bereich Skills gab es jetzt keine großen neuen Beobachtungen und Entwicklungen, ne, außer die HR-Stellen, die haben angezogen, aber das war, glaube ich, auch schon Teil von unserem letzten Podcast.
Genau,
und
jetzt wieder
Podcast.
Ein bisschen konsolidiert, also leider nicht weiter angezogen, wie ich mir das so gewünscht hätte als Frühindikator. Deswegen, da gibt es nicht allzu viel Neues von der Firmenseite. Wie gesagt, der Markt ist weiterhin unter Druck, aber ja. Dafür zieht Freiberuflichkeit an.
Ja, Freiberuflichkeit zieht an. Das war tatsächlich jetzt so dieser kleine, der sich so durchsneakt, der kleine Bereich, der macht sich jetzt, weil ich kann mich noch erinnern, wo wir mal drüber gesprochen haben, so diese Sektion Anderes, wie kann man die denn aufschlüsseln? Und dann hast du da mal ein bisschen genauer reingeguckt und ich habe nur gesehen, wie war es, stark im Plus, Bauwesen mit plus 40%, da hatten wir uns ja auch schon vor einiger Zeit mal drüber unterhalten, Gesundheitswesen plus 50%. Spannend wäre da tatsächlich auch, was das so für Projekte sind im Bereich Gesundheitswesen. Ich weiß nicht, ob dann Ärzte, also gut, aber Ärzte werden ja eher temporär über ANÜ eingesetzt. Ne? Das ist ja jetzt kein Contracting-Business. Hast du da eine Idee, was da für Positionen gespielt werden?
Nee, das kann ich mal gerne mir wieder als Takeaway mitnehmen, wer im Gesundheitswesen vermittelt wird. Also die Frage ist, ob Life Science nicht da auch dazu zählt im Gesundheitswesen, wie das Freelance aufclustert, also wo jetzt irgendwo Clinical Trial Leute verordnet sind und CRAs und sowas, die gehen nämlich schon auf Projektmanagement quasi in diesem Bereich. Aber frage ich mal, können wir sicherlich auch nochmal aufschlüsseln, weil Life Science habe ich einige Mitgliedsunternehmen, denen es sehr gut geht. Also es würde wahrscheinlich.
Ja, kann sein, dass es damit.
Und Gesundheitswesen ist ja einer der Kuchenstücke, die anziehen, also öffentliche Hand. Auch die Ärztevermittler in Festanstellung, glaube ich, denen geht es auch ganz gut, was man so hört. Also ja. Aber kriege ich raus, liefern wir nochmal nach.
Ja, zeigt sich ja doch ein relativ versöhnliches Bild jetzt so ein bisschen, nachdem ich hatte nach unserem letzten Staffing Fakten und Flurfunk ein paar Nachrichten erhalten, die relativ alarmiert waren und die wirklich auch nochmal so diese Grundsatzfrage zu unserem Markt und zur Zukunft gestellt haben. Nicht unter anderem auch wegen einem Statement, was kommuniziert wurde, nämlich dieses, ja, der englische Markt ist dem Deutschen voraus. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie du es formuliert hattest, aber so sinngemäß, der englische Markt ist sowieso broke, kaputt, wie auch immer, gibt es nur noch einprozentige Provisionen oder einprozentige Margen und das hat einstellige.
Einprozentige wäre dann schon sehr radikal.
Ja, gut, wobei das für mich, wo ist jetzt der Unterschied? Einstellige und
einprozentige? Einstellige ist alles von 1-9 und einprozentige ist 1.
Nee, also genau, einstellig, ja, du hast total recht, genau. Aber das war auch etwas, was mir ehrlicherweise nachgegangen ist, wo ich im Nachgang dann auch nochmal so ein bisschen recherchiert habe und auch das ein oder andere gefunden habe, wo ich gedacht habe, okay, gut, wir müssen unsere Sachen nicht ganz zusammenpacken. Aber vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was sagen, um das nochmal in den Kontext zu setzen, weil das war dann vielleicht auch so ein bisschen in der Diskussion vom Kontext her vielleicht, weiß ich nicht, nicht gut einzuordnen.
Ja, ich habe mir das auf jeden Fall als Thema mitgenommen. Wir werden da in der Zukunft auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ich habe jetzt in meiner täglichen Praxis jetzt noch nicht die englischen Zahlen in meiner Ideation immer mit dabei, sondern ich gucke immer sehr stark auf die deutschen und die Schweizer Zahlen. Das heißt, ich habe mir jetzt vorgenommen, mal die englische Zahlen weiter tiefer zu vergleichen. Aber mit den Geschäftsführern, die ich spreche, die international sind, die erzählen mal immer das Gleiche und das sieht man auch in diesen Heuschreckenartikel, den wir vielleicht auch nochmal verknüpfen. Wenn du halt siehst, dass internationale und die meisten internationalen Staffer sind halt irgendwie Engländer oder Holländer, um 70-80% Marktkapitalisierung verloren haben, in den letzten 5 Jahren, hängt das sehr oft damit zusammen, dass die Investoren einfach keinen Glauben mehr in deren Geschäftsmodell haben. Ja? Und wenn du die, es ist mir wirklich aufgefallen, wenn du die Marktreport liest, alle schreiben über KI und AI, das ist so ein bisschen der letzte Rechtfertigungsdruck, glaube ich, den man gegen den Investoren hat. Und in diesem Erntezeitartikel habe ich mir mal die Hays genau angeguckt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, da siehst du halt einfach genau das. Hays ist abgestraft. Die war 2021 noch geschätzt 2 bis 3 Milliarden wert und ist heute für geschätzt, kann man immer schlecht sagen, ja, für 500 bis 700 Millionen Euro zu haben, wenn man sie kaufen will. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass viele ihrer Kernmärkte kaputt sind. Dass es sehr schwer ist, dort Geld zu verdienen, wenn man nicht einen radikalen KI-Pfad hat, mit diesen einstelligen Margen noch Geld zu verdienen. Ja? Weil mit einstelligen Margen kann man interessanterweise noch Geld verdienen. Wie erschließt sich ein deutschen normalen Staffer im Moment jetzt nicht? Aber du musst halt extrem dein Backoffice automatisiert haben. Du musst alle, also ich sage jetzt mal in so einem Großkundengeschäft, du musst die Prozesse extrem lean haben, deine Kosten müssen massiv runter. Es gibt immer noch Consultants und Recruiter, aber die sind halt anders unterwegs, wie wir das im Moment sind. Und das will ich damit sagen, und das ist überhaupt meines Erachtens nach der Punkt, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, Simone, das würde ich auch nochmal gerne sagen, ich habe den Sascha Lobo am HR-Festival in Zürich gesehen, haben wir darüber gesprochen gehabt?
Nee. Hätte ich aufgreifen wollen, aber wir haben ja heute keine Zeit.
Nee, wir haben ja keine Zeit, aber der hat eins gesagt, und das fand ich ganz gut, fangt mit den KI-Projekten an, ja, und tut euch nicht verlieren in den klassischen deutschen Strategieprojekten. Ich setze da jetzt ein großes Projekt auf und dann planen wir das 12 Monate und dann setzen wir es 12 Monate um, sondern er hat eine Sache gesagt, die war für mich total anschaulich. Er hat gesagt, Google hat über 1 Billion ausgegeben für Forschung und Entwicklung, hat 3 Nobelpreisträger über 10 Jahre eingestellt, um bei Forschung und Entwicklung immer ganz vorne zu sein. Und ChatGPT hat mit einem kleinen Unternehmen das Geschäftsmodell von Google massiv in Angriff genommen. Und zwar früher haben wir immer reingetippt bei Google, wer ist der beste Personalberater in Deutschland? Dann kam da Simone Straub raus. Heutzutage gibt es das über Claude oder ChatGPT über Voice ein. Also das Geschäftsmodell ist da über Nacht angegriffen worden. Und das sagt er damit, das zeigt, wie schnell AI und Automatisierung ist. Und in diesen Märkten, wo der Endkunde drauf zugreifen kann und die gleichen Tools in dem Recruitment und Consultant hat, sagt er, ist für Staffing oder ist meine Schlussfolgerung aus dem, das sagt er nicht, ist aber, wenn der Endkunde das kann, ist unsere Verpflichtung, der First Mover zu sein. Wir müssen das dominieren, dieses Feld, damit wir mit niedrigeren Margen noch eine Daseinsberechtigung gegenüber unseren Kunden haben. Wir müssen tech-affiner sein, wir müssen schneller, wir müssen besser sein. Und da sagt der Sascha Lobo, fangt einfach an, heute direkt ein Projekt umzusetzen, einfach klein, jeder bei sich. Natürlich muss der Geschäftsführer auf Datenschutz und so weiter gucken, aber begebt euch auf die Reise. Und das will ich damit sagen, oder das aus diesem Impuls will ich den Leuten empfehlen, begebt euch auf die Reise, und stellt euch vor, wie euer Unternehmen sein müsste, wenn ihr eine 9%ige Contract-Marge habe oder eine 10%ige Perm-Vermittlungsquote, wie könnt ihr damit noch Geld verdienen? Und mit diesem Ziel rückwärts denken, wie muss mein Business aussehen? Und dann, das ist eine sinnvolle Exercise, da kann man mal einen Strategieshop machen, 12 Stunden oder einen Tag, um dann zu sehen, wie bin ich zukunftstauglich.
Ja, aber also letzten Endes genau geht's darum, sich nicht so überwältigt zu fühlen, auch von diesem Thema KI und ich muss mein Geschäftsmodell komplett umdenken, sondern am Ende auch irgendwie einfach mal anzufangen, ne, mit kleineren Themen. Und was ich nochmal auch an der Stelle hervorheben möchte, weil teilweise hören uns ja dann auch klassische Personalvermittler, ja, hier in Deutschland, keine Ahnung, das Geschäft ist ja eigentlich in der Breite eher kleiner, ne, also es sind kleinere Unternehmen, die jetzt momentan zwischen 25 und 35% Provision in der Festanstellungsvermittlung nehmen und die hören dann sowas wie einstellige Prozentmargen. Jetzt hast du es aber auch schon gesagt, es geht um internationales Großkundengeschäft, ja, es geht um eine Mixtur von Temp Contract Perm, also es ist nicht ein reines Perm-Geschäft und es gibt genauso auch in UK die Unternehmen, die eine Marge oder die eine Provision oder die Range in UK liegt ja mainly, sage ich mal, bei 15 bis 25%, was die Perm-Vermittlung angeht, kann auch mal bis 35% hochgehen. Also das heißt nicht, dass jetzt alle da drüben irgendwie einstellige Prozentmargen in der Perm-Vermittlung nehmen, sondern man muss tatsächlich auch immer so ein bisschen den Kontext auch angucken und welche Unternehmen du da im Auge behältst, die natürlich schon auch Entwicklungen aufzeigen, ganz klar, aber bitte nicht sofort komplett alles sich verunsichern lassen und sagen, oh mein Gott, das funktioniert alles nicht mehr. Also ich glaube, da muss man einfach nochmal ein bisschen konkreter hinschauen. Wenn es auch dazu noch Fragen gibt an du, lieber Hörer, ne, bitte gib uns gern für die nächsten, haben auch wieder ein bisschen mehr Zeit für die nächste Marktlage, ruhig behind the scenes ein paar Fragen mit, ne, die dich da bewegen, auch gern ganz offen. Ja, das sind ja dann auch immer gute Impulse, um weitere Recherchen zu betreiben, Informationen für euch zusammenzutragen und da entsprechend auch aufzuklären. Ne. Aber wir wollen auf keinen Fall, und ich glaube, André, da stimmst du mir zu, eine Welt Untergangsstimmung produzieren, weil das ist definitiv nicht der Fall.
Ganz im Gegenteil, wir wollen Gedankengänge anstoßen, damit die Leute noch mehr Geld verdienen und noch besser aufgestellt sind.
Okay, also long story short, André, glaubst du, dass unsere Zukunft, dass unser Geschäft, unsere Branche weiterhin Zukunft hat?
Immer.
Immer? Also
wird es geben, solange es den Arbeitsmarkt gibt.
Okay, perfekt. Ich sehe das genauso. In dem Sinne schließen wir doch positiv und fast on point und hören uns nächstes Mal bei der Marktlage für April wieder.
Und abonniert den Stuffingpreneur. Tschüss.
Tschüss.